Wir hören auf Gottes Wort aus Offenbarung 21. Ich lese Ihnen die Verse 1 bis 8 und dann ab Vers 22 bis Kapitel 22, Vers 5. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tag, denn da wird keine Nacht sein. Und man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie bringen. Und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens. Die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne, denn Gott der Herr wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Herr Jesus Christus, jetzt gehören wir heute Morgen zu denen, die deinen Namen nennen dürfen, und das macht uns über alle Maßen froh und glücklich. Wir preisen dich darüber, dass du unser Herr und Gott bist und dass du uns diese Gnade zuteil werden ließest, dass wir glauben können an dich. Damit hast du einen unwahrscheinlichen Schatz in unser Leben hineingelegt. Herauszukommen aus der Gottlosigkeit, herauszukommen aus allem, was diese Welt ausmacht, herauszukommen aus aller Enge der Religion und der menschlichen Konzepte, hinzukommen zu dir, dem Ewigen, dem Lebendigen, dem Barmherzigen, zu dir, dem einzig wahren Gott. Danke. Danke für diesen Glanz, der damit auch über unserem Leben liegt, und danke für deine Freundlichkeit und Güte. Und wir wollen auch an diesem Morgen deinen Namen ehren und dich preisen und dir danken, dass du in diese Welt gekommen bist, auch für uns. Du hast es hell gemacht und niemand und nichts nimmt uns dieses Licht wieder weg. selbst wir selber nicht. Dank sei dir dafür. Und Dank, dass mit deinem Kommen auch in einer ganz besonderen Weise nun dieses große, große Finale uns vor Augen steht und dieser überragende Satz, dass du alles neu machen wirst. Und im Kreuz hast du Grund geschaffen dafür. Dank sei dir. Jetzt bitten wir dich, dass du segnest, wenn wir auf dein Wort und auf die Auslegung deines Wortes achten. Wir bitten dich, dass du uns Worte gibst, die wir festhalten wollen in Kopf und Herz. Wir bitten dich um deinen Segen für Rainer Wörz und seinen Dienst in unserer Mitte. Wir bitten dich für die, die diesen Gottesdienst hören werden, an welchem Ort und zu welchem Zeitpunkt auch immer. Wir schließen mit ein unser Gebet, den Kindergottesdienst in unserem Haus und nehmen die und das mit hinein, wo dein Wort heute an diesem Tag verkündigt wird in unserem Ort, in unserem Land, auf deiner Welt. Gepriesen seist du für dein Evangelium, gepriesen seist du, Herr, für dich, gelobt sei dein wunderbarer Name. Schönster Herr Jesus. Amen.
Alexander der Große hat in einem atemberaubenden Feldzug von Mazedonien aus, oder Makedonien muss man eigentlich sagen, den ganzen Osten auch erobert. Hat Orient und Okzident verschmelzt, er hat den Großkönig Darius besiegt, aber er zog immer weiter. Er fand überhaupt keine Ruhe, er war beseelt von dem Gedanken, die ganze Welt, das Ende der Welt zu erreichen und die ganze Welt zu erobern. Seine Soldaten folgten ihm treu, sie verehrten ihn, sie verherrlichten ihn. Aber als sie dann durch etliche Urwälder und Sümpfe und schwierige Wüsten gezogen sind, mit Hitze, Entbehrungen und Kälte und Hunger, als sie mit Giftschlangen zu tun hatten, als sie dann noch auf die Elefanten des Poros in Indien getroffen sind, da reichte es seinen Soldaten irgendwann mal. Sie sagten, wir wollen heim. Wir sehen gar kein Ziel mehr, wir sehen gar keinen Sinn mehr. Alexander, der eigentlich ja weiterziehen wollte, war so klug zu sagen, um sie nicht zu enttäuschen und ihnen das auch zu gewähren, ja, wir kehren um, ich ziehe zurück nach Babylon und ihr dürft nach Hause gehen. Wir sehen an dieser Geschichte, wie wichtig es ist, um kämpfen zu können, durchhalten zu können, ein Ziel vor Augen zu haben. Und unser heutiger Text hat es ja wahrlich mit einem großen Gottesziel zu tun. Wenn sie nach oben schauen könnten, die Welt Gottes, dann ist das ja schon alles da. Schon alles da. Es heißt ja nicht, und ich bildete das neue Jerusalem, sondern das neue Jerusalem kam herab vom Originalhimmel Gottes, aus der Gegenwart Gottes. Himmel und Erde, die Himmel werden vergehen, die in der Schöpfung sind. Die Erde wird vergehen, sie wird transformiert, verwandelt werden, neue Himmel, neue Erde. Aber da kommt etwas aus der Gegenwart Gottes, das heute schon da ist. Das neue Jerusalem, die zukünftige Stadt, die die Welt beherrschen wird, im ganz positiven Sinn. Eine goldene, eine herrliche Stadt. Da geht es hin. Dafür lohnt es sich zu kämpfen. Dafür lohnt es sich gegebenenfalls auch zu sterben. Und es ist ja so eine Aussage für sich, es klang ja schon so ein bisschen an, dass die Offenbarung, an deren Ende wir jetzt fast angekommen sind, es steht ja noch die wunderbare Kommbotschaft aus. Die Offenbarung schließt im gewissen Sinn ab, aber, das werden wir dann am Silvesterabend sehen, sie öffnet auch wieder, denn sie endet eigentlich, und wer da will, der komme und nehme umsonst. Also abgeschlossen und doch wieder offen für eine Dynamik und eine Entwicklung, und das werden wir dann am Ende dieser Predigt auch für das neue Jerusalem sehen. Aber es ist schon eine Aussage für sich, so endet die Geschichte, herrlich und wunderbar. Da geht's hin. Da geht's hin. Für uns alle. Und wenn wir jetzt an Weihnachten über das neue Jerusalem sprechen, dann müssen wir natürlich sagen, dass das Kommen Jesu, dass er Mensch geworden ist, dass er für uns gestorben ist, sein Tod, sein Leiden, seine Auferstehung überhaupt uns die Chance gibt, in dieses neue Jerusalem hineinzukommen, einzuziehen. Oder um es auf den Punkt zu bringen, ohne Jesus kommt niemand in diese neue, wunderbare Welt. Wir müssen das immer als Paket sehen. Das spüren Sie auch. In dem Moment, selbst wenn man das als historische Wahrheit stehen lässt und an die Jungfrauengeburt und all die Dinge glaubt, aber in dem Moment, wo man Weihnachten, wo man Inkarnation, wo man Menschwerdung für sich sieht, da wird schon schräg. Denn die Heilige Schrift, das Neue Testament, die Offenbarung Gottes sieht Die Inkarnation, das Kommen ins Fleisch, das Menschwerden, immer in Zusammenhang mit dem kommenden Erlösungsgeschehen, mit dem Sterben und Leiden, mit der Auferstehung, mit der Himmelfahrt und der neuen Welt. Das ist ein Paket. Deswegen können, wir haben vor ein paar Tagen im Rahmen der Weihnachtskonferenz darüber gesprochen, eben auch die Engel, die viel besser durchblicken, als es ihnen manchen unterstellen, schon bei den Hirten auf den Feldern singen, Ehre sei Gott in der Höhe, Verherrlichung, wie sie die Welt noch nie gesehen hat, weil sie in diesem Kind schon die Weltvollendung sehen. Da wurde der Grund gelegt. Da hat Gott angefangen, die Geschichte auch sichtbar in die Hand zu nehmen. Und am Ende heißt es dann, siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Nicht nur zeitweilig, nicht nur als Gast, sondern für immer. Auf seinem Marsch nach Washington 1963 hielt Dr. Martin Luther King, der ja Pastor war, dem aber auch die Sache der Gleichberechtigung der Schwarzen und auch der anderen Minderheiten in den USA am Herzen lag, seine weltberühmte Rede vor dem Lincoln Memorial der US-Hauptstadt. Und da kommen ja immer wieder, und wenn Sie ein Internet haben, dann können Sie diese Rede noch einmal anhören. Es lohnt sich wirklich. Da kommt ja immer wieder diese Passage, I have a dream that one day. Und dann kommen die einzelnen Aussagen. Und immer wieder kehrt er zurück. I have a dream that one day. Das heißt, ich habe den Traum des eines Tages. Und wenn man so Offenbarung 21 durchliest, das ist ja auch wie ein Traum. Huh? Es ist wie ein Traum. Vielleicht hat der ein oder andere gedacht, schön wär's. Aber vor ein paar Tagen hatte ich ziemlich Zahnschmerzen. Und da kam ich genau, ich habe trotzdem versucht, ein bisschen zu arbeiten. Sie brauchen nicht zu sehr bedauern, die Frauen stecken sowas locker weg, aber Sie kennen ja uns Männer, wehleidig und so weiter. Ja. Also ich habe versucht, trotzdem ein bisschen irgendwas zu machen. Und da kam ich nun genau in Offenbarung 21 an die Stelle, da wird keine Schmerzen mehr sein. Ach, dachte ich, schön, schön. Aber Herr, lass mich doch jetzt nicht so lange warten. Schön wär's, aber es ist wirklich Realität. Gott wird alles ins Ziel führen. Eine Welt ohne Leid, Schmerz, eine Welt der Herrlichkeit, der vollständigen Gemeinschaft. Glauben Sie, dass Gott dieses Wunder vollbringen wird? Zur Bestätigung, er hat es ja gar nicht nötig, sagt er ausdrücklich, und der auf dem Thron saß, Vers 5, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, denn diese sind absolut wahrhaftige und glaubhafte Worte. Gott verwirklicht sich selber, muss man sagen, einen Traum. Er erfüllt sich eine Herzenssehnsucht. Denn Gott ist ein bewegter Gott. Ein Gott, der die Heißbewegung auf den Menschen zu hat. Gott ist nicht statisch, sondern die Liebe ist in Bewegung. Die Liebe hat die Bewegung zu den Herzen der Menschen. Die Liebe will Gemeinschaft. Die Liebe sucht das Gegenüber. Und so erfüllt sich Gott mit dieser neuen Welt und diesem neuen Jerusalem eine tiefe Herzenssehnsucht. Denn Liebende wollen ja beieinander sein. Da können Sie mal zwei Verliebte fragen, das wäre schon komisch, wenn die sagen, wir wollen uns möglichst nicht sehen, möglichst nicht einander schreiben, möglichst nicht telefonieren, sondern das ist ganz normal. Wenn man jemanden liebt, wenn man für jemanden etwas empfindet, dann möchte man bei dem sein. Und Gott sandte keine Theorie der Rettung, sondern er sandte sein Herz, seinen Sohn. Er sandte sein Innerstes, mehr konnte er nicht geben. So wichtig waren wir ihm, so wichtig sind wir eben, jeder Einzelne. Er selbst kam in die Welt und er konnte Gott bleiben, obwohl er Mensch wurde. Das ist auch ein Wunder. Ich habe einmal die Geschichte gehört, die sie vor vielen, vielen Jahren zugetragen hat, um das zu illustrieren, dass Gott nur allein die Welt retten konnte, dass er in den Brunnenschacht, in das Dunkle verließ, aus Gottes Sicht der Erde herabsteigen musste, wie zwei Brüder an einem Brunnen gespielt haben, einem engen Brunnenschacht. Und es kam, wie es kommen musste, einer der Jüngere der beiden ist in diesen Schacht gefallen und lag da unten also mit zertrümmerten Gliedern. Und es gab keine Möglichkeit seines 13-jährigen Bruders, ihn rauszubringen, er war schwer verletzt, er lief nach Hause, die Feuerwehr kam. Aber das Problem war, der Schacht war so eng, dass die Feuerwehrleute, die zwar nicht meine Statur, aber vielleicht normale Statur hatten, trotzdem nicht durch diesen engen Schacht gegangen sind. Wer sollte dieses Rettungsgeschirr anbringen? Wie sollte man den Jungen hochbringen? Und da hat der 13-Jährige gesagt, lasst mich herunter. Und er wurde zu seinem Bruder heruntergelassen und hat ihm die Rettungstrage oder was das war, das Rettungsgeschirr anbringen können. Und so konnte er hochgezogen werden und wurde gerettet. So musste Jesus in diese Welt kommen. Ohne ihn wäre es nicht gegangen. Und ohne Jesus kommen wir auch nicht in die neue Welt. Kein anderer konnte es tun. In Lukas 19, Vers 10 heißt es, Der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Die Tempelidee ist ja ein Urgedanke Gottes. Die Tempelidee, Stiftshütte und Tempel, das sind ja nur Vorbilder, das sind ja nur Vorläuferdinge. Damit will Gott zum Ausdruck bringen, ich habe die Sehnsucht bei euch, unter euch zu sein, aber weil ich heilig und rein bin und nichts Unreines und Unheiliges in meine Gemeinschaft kommen kann, muss ich sozusagen einen abgegrenzten Bezirk schaffen. Nur besonderen Reinigungsvorschriften und Opfern und so etwas könnte überhaupt in meine Gegenwart, in meine Nähe kommen. Aber der Grundgedanke, die Tempelidee Gottes ist, er möchte bei seinen Menschen wohnen. Ja, eigentlich so genau genommen, in seinen Menschen, im Herzen wohnen. Und diese Grundidee, die hat er angefangen mit Kreuz und Auferstehung als Grundlage zu verwirklichen. Auf dieser Grundlage konnte er dann den Geist senden. Und für die Glaubenden der Gemeinde heißt es dann, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und jetzt zuletzt nimmt Gott Wohnung bei den Menschen. Spüren Sie die tiefe Sehnsucht? Das ist nicht schön. Das ist nicht schlimm, wenn man spürt, dass Menschen einen eigentlich ablehnen, nicht wollen, mit einem nichts zu tun haben möchten. Es gibt Menschen, da macht uns das weniger was aus und bei anderen Menschen macht uns mehr aus. Aber Gott hat die tiefe Sehnsucht und nun für jeden Einzelnen hier, für jeden Einzelnen in der ganzen Welt bei ihm zu sein. Dieser große Gott. Er hat alles getan und wird alles tun, um das Trennende zwischen ihm und den Menschen zu beseitigen. So dass es am Ende heißt, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Er selbst, Gott, wird mit ihnen sein und er wird ihr Gott sein. Dauerhaft, nicht nur als Gast. Weiß ja nicht, wie sie ihre Tischgebete gestalten. Hat mir ein Bruder gesagt, wer zu Tisch lange betet, der betet zu wenig zu Hause. Ich weiß nicht, ob das stimmt, könnte sein. Ja, manche beten ja die halben Halspläne runter, auch zu Tisch, ja. Das sind also, ja, okay, lassen wir das. Und dann gibt es ja das Gebet, das ich eigentlich nicht mag, aber der Herr versteht das, gell? Also das ist, der Herr ist da wunderbar. Auch, komm Herr Jesus, sei unser Gast. Aber das ist doch eigentlich zu wenig. Er möchte doch nicht nur Gaststatus haben. Er möchte doch nicht nur mal bei uns sein, sondern er möchte bei uns wohnen, dauerhaft. Und das ist hier in der Offenbarung im neuen Jerusalem zum Ziel gekommen. Der krönende Abschluss, dieser Liebesdrang Gottes zu den Menschen und dass er nicht ruhen wird, bis er ihn erfüllt hat. Schauen wir uns die Schilderung der neuen Welt einmal noch genauer an. Vorab das Entscheidende, was ist das Schönste in der neuen Stadt? Sie haben ja mitgelesen. Ah, das sind die schönen goldenen Mauern und Straßen und ganz seltsames Gold durchscheinen. Können Sie sich das vorstellen? Ein Perlentore, Mauer, riesig, groß, alles wunderbar. Pracht und Pracht und Herrlichkeit. Aber das ist nicht das Entscheidende, das ist nicht das Schönste. Sie haben ja vielleicht schon mal den Witz gehört von dem Schwaben, der sehr vermögend war. Und er bat den Herrn, er möchte doch ausnahmsweise etwas mitnehmen können, wenn er stirbt und in die himmlische Region, er war gläubig oder bei der Entrückung, er möchte doch etwas mitnehmen können. Und der Herr erlaubte ihm, er dürfe einen Koffer mitnehmen mit irgendetwas, was ihm wertvoll ist. Und so war er der Erste, der mit einem Koffer vor Petrus stand, als er oben angekommen ist. Und Petrus wunderte sich, aber der Herr hat es erlaubt und sagte, ja, nun zeig mal, was du in deinem Koffer hast. Dann macht er dann voller Stolz seinen Koffer auf. Und es ist ein Koffer voller Gold. Voller Gold. Worauf Petrus sagte, ach, bloß Pflastersteine. Was ist das Wertvolle in der neuen Stadt, im neuen Jerusalem? Es ist die Herrlichkeitsgegenwart Gottes. Gott ist in ihr, er wird alles überstrahlen. Das sehen wir vor allem am Ende des 21. Kapitels. Es ist, kennen Sie das, wenn eine große Persönlichkeit den Raum betritt oder einen Vortrag hält oder wie eine Persönlichkeit alles überstrahlen und bestimmen kann? Und der Herr ist die größte Persönlichkeit, die wir uns vorstellen können. Aurelius Augustin sagt, er selbst ist das Endziel unserer Sehnsucht, den wir ohne Ende schauen, ohne Überdruss lieben, loben werden. Nun, die Schilderungen sind zum Teil recht detailreich, aber dann lassen sie auch wieder weite Bereiche offen. Haben Sie sich vielleicht auch schon gefragt, was machen denn nun die Knechte in Offenbarung 22, Vers 3 genau? Was ist mit Flora, mit Fauna, mit der Tier-, mit der Pflanzenwelt im neuen Jerusalem, auf der neuen Erde? Allerdings, Papias von Hierapolis und auch Irenäus von Lyon, 120, 180 nach Christus, warnen davor, die ganzen Dinge zu sehr zu vergeistigen. Sie sagen, man muss sie nicht allegorisch verstehen. Ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde, denn der vorige oder der erste Himmel und die vorige oder erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Eine interessante Sache. Die ganze Welt, wie immer sie dann genau aussehen mag, ein Kontinent. Man sagt ja auch in der Forschung, dass es einen Urkontinent gegeben hat. Man kann ja so ein bisschen Afrika, Amerika, Europa, Nordamerika, kann man so zusammenschieben. Das kriegt man schon so ein bisschen gedanklich hin, wenn man einen Globus vor sich hat. Und man sagt, die driften ja auseinander, die Platten, und mit ihnen die Kontinente. Man geht von einem Urkontinent aus, vor langer, langer, langer Zeit, Pangäa. Weiß nicht, ob das genau so war, könnte sein, auch biblisch gedeckt. Da gibt es eine Stelle, wo die Welt geteilt wird, die Erde geteilt wurde, aber jedenfalls, diese neue Welt, es gibt kein Meer mehr, einen einzigen großen Kontinent. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Ist schon da, in der Realität und in der wirklichen Welt Gottes. Und der Herr sagt ja, es ist gut, dass ich gehe. Er nennt verschiedene Begründungen, am anderen, er kann dann den Tröster senden, die Innewohnung kann Realität werden. Und als weitere Begründung sagt er auch in Johannes 14 in den ersten Versen, ich gehe hin, euch Wohnung zu bereiten. Was wird in diesem neuen Jerusalem sein? Das ist nicht eine schöne Sache? Eine Wohnung. Und gut, die Schwaben, da zuckt es ja immer ein bisschen, was bloß eine Wohnung? Ein Häusle soll es dann schon sein. Aber im neuen Jerusalem, da werden wir zufrieden sein. Eine Herrlichkeit auch in dieser Wohnung, die der Herr uns bereitet hat. Es ist das Jerusalem droben, von dem auch Paulus in Galater 4 spricht. Und die Stadt, auf die schon Abraham wartete, wenn es in Hebräer 11 heißt, deren Baumeister Gott selbst ist. Und ich hörte, heißt es in Vers 3, eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, wir spüren das Feierliche, das Majestätische. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Der wird bei ihnen wohnen, sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein, er wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz, denn das Erste ist vergangen. Hier die Luther-Übersetzung hat Hütte. Naja, also das ist vielleicht, man kann Skene mit Hütte übersetzen, auch mit Zelt, aber in unserer Vorstellung wohnt man ja nicht dauerhaft in einer Hütte oder in einem Zelt. Deswegen ist vielleicht die Übersetzung hier mit Wohnung die beste. Eine Wohnung. Wir haben mal mit einem Freund darüber gesprochen, dass das Zelt ja was Vorübergehendes ist. Und dass die Gemeinschaft triumphieren wird. Und dass es keine Einsamen mehr geben wird. Er war ein bisschen traurig, denn er liebt das Zelten und die Einsamkeit. Er ist Arzt, zieht sich oft zurück, wenn er kann, um zu zelten und zu wandern. Aber da wird er auch glücklich sein. In dieser Wohnung, die dauerhafte Wohnung des Herrn in der Welt, wird er glücklich sein. Und da merken wir, wie Johannes dem Seher von Patmos ein Stück weit die Worte ausgehen. Das kann man gar nicht beschreiben. Also es geht uns ja manchmal so, wenn wir irgendwo unterwegs sind und sehen etwas. Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe immer den Drang, das möchte ich dann auch denen, die mir lieb sind, mitteilen. Geht es Ihnen auch so? Und dann versucht man das verzweifelt in ein Bild oder ein Filmchen oder irgendwas einzufangen. Und ist dann bitter enttäuscht, wenn man das zu Hause zeigt oder sonst wo. Und dann kommt die ganze Begeisterung, diese Wahnsinnssicht und Atmosphäre gar nicht rüber. Aber das kann man manchmal gar nicht einfangen. Das schafft man gar nicht. Und so ist hier ein bisschen die Herrlichkeit, die kann man gar nicht beschreiben. Man kann nur sagen, was nicht ist. Kein Tod, kein Leid, keine Trauer, kein Schmerz. Unbeschreiblich und herrlich. Es gibt also kein Sterben mehr, kein Altwerden, keine Krankheit, kein Ende des Lebens. Und dann das wunderbare Bild des Abwischens der Tränen. Das Abwischens aller Tränen. Was für ein Bild. Gott selber kommt zu einem Menschen und wischt die Tränen ab. Das Bild der innigsten Beziehung, des Trostes von Herzen. Ist das nicht schön? Wie eine Mutter ihrem kleinen Kind, das gestürzt ist und das in ihren Armen noch schluchzt und weint, so wird Gott abwischen. Es wird kein Leid mehr sein. Gott wird abwischen alle Tränen. Und das Wort, das hier steht, das meint einmal und für immer. Es ist nur einmal nötig und dann wird es nicht mehr sein. Und nun folgt von Gott eine Art Regierungserklärung. Wir erleben ja jetzt gerade in diesen Tagen, wie unsere Bundeskanzlerin zum dritten Mal vereidigt wurde. Ich weiß gar nicht, hat sie schon eine Regierungserklärung abgegeben oder macht sie das noch? Aber das ist ja so üblich, ja, dass wenn Regierungschefs eine neue Legislaturperiode beginnt, dass sie vor dem Volksvertreter und vor dem Parlament ihr Regierungsprogramm darlegen, eine Regierungserklärung, eine Grundsatzerklärung abgeben. Und besteht ja in aller Regel aus zwei Teilen. Zum einen, wo stehen wir? Wie sieht es eigentlich in unserem Land aus? Und wo wollen wir hin? Da sind wir und da wollen wir hin. Und nun hat man den Eindruck, dass der, der auf dem Thron sitzt, auch eine Art Regierungserklärung zu Beginn von Neue Himmel und Neue Erde auf seinem Thron im neuen Jerusalem abgibt. Es ist schon viel verändert worden. Es ist schon viel geschehen. Wir haben schon neue Himmel und neue Erde. Aber noch gibt es ein Draußen. Noch gibt es den zweiten Tod. Noch ist nicht alles neu. Und deswegen schwört der, auf dem Thron saß, siehe, ich mache alles neu. Das heißt, mit göttlicher Qualität und bekräftigt schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Ich bin der Ausgangspunkt und das Ende aller Dinge. Ich bin das Alpha und das Omega, das A und O. Und dann wird uns diese Stadt in den Versen 9 bis 21 beschrieben, die Tore, die Herrlichkeit der Stadt. Und wir merken, es hat auch einen Bezug noch zu Israel. Die Tore tragen die Namen der 12 Apostel. Und dann haben wir das Wort, wir haben schon manches Mal darüber gesprochen, aber das müssen wir jetzt natürlich doch kurz noch erwähnen, von dieser seltsamen Form der Stadt. Wir sind ja gewohnt, dass eine Stadt sich auf einer Fläche befindet, vielleicht ein bisschen mit Hügeln und so, aber dem Grunde nach auf einer Fläche. Aber hier heißt es, dass wir eine Stadt haben, die ebenso breit wie lang und hoch ist. Und wir haben schon manches Mal gesagt, da gibt es geometrisch eigentlich nur drei Figuren, die dem entsprechen, nach unserem jetzigen Wissen. Das ist eben der Kubus, mit anderen Worten der Würfel, breite Höhe, Länge gleich, die schiefe Pyramide und die Pyramide. Also die schiefe Pyramide ist ja nur eine Sonderform der Pyramide, da ist die Spitze eben ein bisschen verschoben. Also schief passt zu Gott schon nicht, da können wir mal ausschalten. Ne? Aber schiefe Pyramide, würden Sie auch sagen. Einverstanden? Schiefe lassen wir weg. Aber dann bleibt die Pyramide und der Kubus. Und viele sagen, es wird der Kubus sein, weil er entspricht dem Allerheiligsten, der ja auch Würfel- und Kubusform hatte in der Stiftshütte im Tempelbereich. Ja, ein schönes Bild. Dann wäre Gott sozusagen in der Mitte, alles um ihn herum. Ich neige aber dennoch zur Pyramide und wo der Herr ganz oben sein wird. Und wenn wir die Maße wörtlich nehmen, nicht nur symbolisch, dann ist es eine Stadt, und jetzt legen Sie mal die Ohren an, 2300 Kilometer mal 2300 Kilometer, das ist das Quadrat, mal 2300 Kilometer. Nicht 2,3 Kilometer, also so ein bisschen Richtung Zugspitze, 2300 Kilometer. Das ist von hier bis fast Moskau, ja? Ich weiß es nicht. So um den Dreh, in der Höhe. Und da ahnen Sie schon, da wird es Platz sein. Und da wird es schön sein. Eine wunderbare Stadt. Dann werden 5 weitere Eigenschaften genannt, die will ich nur kurz erwähnen. Erstens, kein Tempel mehr, denn der Herr ist ihr Tempel. Zweitens, keine Lichtquelle mehr, denn das Lamm ist ihre Leuchte. Wir wissen ja gar nicht, wie es ist mit Tag und Nacht. Nacht wird nicht mehr sein, heißt es. Da wird aber nachher von 12 Monaten berichtet, denn die fruchttragenden Bäume geben jeden Monat Frucht. Also gibt es irgendwie doch noch eine Zeit. Aber wir bestimmen unsere Zeit ja nach Sonne und Mond. Da sind doch etliche Geheimnisse. Das Lamm ist ihre Leuchte. Die Völker drittens werden wandeln in ihrem Licht. Das heißt nach Gottes Ordnung. Und sie ist der unangefochtene Weltmittelpunkt. Viertens, es wird keine Nacht mehr sein. Es gibt keine Dunkelheit, kein Feindseliges, keine Finsternis mehr, vor dem man Angst zu haben braucht. Ich weiß nicht, wie Sie gestrickt sind. Nachts ist ein bisschen anders wie tagsüber. Geht es Ihnen auch so? Ich finde, mit das Schönste ist, wenn der Tag beginnt. Es ist irgendwo eine tiefe Urangst des Menschen, auch nur vor der natürlichen Dunkelheit, vor der Nacht. Der Nacht ist alles etwas unheimlicher, etwas gefahrvoller. Sind die Sorgen, sind die Probleme drängender. Nacht wird nicht mehr sein. Und fünftens, nichts Unreines wird hineinkommen. Es tut einem fast weh, dass man das nicht alles noch ausführen kann. Aber wir müssen uns natürlich in einer Predigt konzentrieren und beschränken. Und deswegen müssen wir jetzt unbedingt noch auf die Dynamik der neuen Welt kommen. Es gibt Dinge, die sind so schön, aber sie berühren nicht unser Herz. Als ich vor 2 Jahren, ich glaube es war etwa 2 Jahren, in Abu Dhabi und Dubai war, und viele von Ihnen waren da auch schon, das ist so prachtvoll, die haben so viel Geld, die haben solche wunderbaren Bauwerke, solche architektonischen und technischen Meisterleistungen vollbracht. Denken Sie nur an die künstliche Palmeninsel, wir sind da drüber geflogen. Denken Sie an diesen Wolkenkratzer, der diese Segelform hat. Und, alles von den Superlativen. Aber wissen Sie, das irgendwie mich ließ das kalt, das berührt einen gar nicht. Das ist nur herrlich und schön, fast hätte ich auch gesagt, protzig, aber ohne wirkliches Leben, nicht mal wirkliches kulturelles Leben, geschweige denn geistliches Leben. Es gibt Dinge, die können sehr schön sein, aber sie berühren einen nicht. Und das ist der große Schlussgedanke, den wir verfolgen werden. Die Welt Gottes ist nicht nur unbeschreiblich schön, sondern sie ist voller Leben, voller Dynamik, voller Bewegung. Lesen wir noch einmal die ersten Verse aus dem 22. Kapitel. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers. Gerhard Meyer ist der Auffassung, und ich denke, er hat recht. Es ist die feststehende Metapher für das Leben, vor allem für das Leben aus Gott, eben dieses lebendige Wasser, dieser Strom. Er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes, mitten auf dem Platz. Und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, nicht nur einer. Bäume, Mehrzahl, des Lebens, die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung. Im Griechischen steht hier ein Wort zur Therapie. Der Völker, der Nationen, wird nichts Verfluchtes mehr sein. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Es wird keine Nacht mehr sein und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Eine vierfache Dynamik des Lebens wird hier beschrieben. Erstens, es fließen Lebenswasser, nicht es stehen, es fließt. Zweitens, es gibt fruchttragende Lebensbäume. Drittens, es gibt die Therapie der Nationenwelt. Viertens, da gibt es Knechte Gottes, die dienen und regieren. Die 4 Punkte schauen wir uns kurz an. Es fließen Lebenswasser. Von Gott geht in der neuen Welt, wo ja noch nicht alles neu ist, denken Sie an die Regierungserklärung, es ist schon vieles neu. Neue Himmel, neue Erde, neues Jerusalem, aber es gibt noch ein draußen. Aber in dieser Welt, auch mit dem Ziel, was kommen soll, fließen Lebenswasser. Fließt der Strom des Lebens von Gott und seinem Thron aus. Und wir haben die wunderbare Aussage, ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Das korrespondiert dann mit der großen Kommbotschaft, die wir ja in ein paar Tagen betrachten werden, 22,17. Und wer da will und wen dürstet, der komme und trinke, umsonst. Volles Gnadenevangelium, Dynamik des Lebens, Strom des Lebens, der sich in alles hinein ergießen möchte und der nicht enden wird. Vielleicht ist ja auch der Gedanke zum Ausdruck gebracht, wir denken ja immer, ja, irgendwann hast du das Ziel erreicht und irgendwann, und dann steht's. Aber wie uns die Welt Gottes beschrieben wird, steht's nie. Selbst wenn alles vollendet ist, wird's immer eine Dynamik des Lebens, immer eine Dynamik des Wachstums, immer eine Dynamik des Weitergehens geben. Es gibt ja Menschen, die sind unheimlich dynamisch. Wo die sind, ist immer Bewegung. Beim Mann muss man auch sagen, da ist immer Unruhe. Und da geht es auch immer in die falsche Richtung. Aber es gibt auch positive Menschen. Ja? Alexander der Große, das war ja so einer. Oder Paulus war im gewissen Sinn, einer hat es mal ein bisschen hart gesagt, er hat gesagt, er war rastlos, der war getrieben von der Liebe des Herrn. Und der Herr musste ihn am Schluss in Ketten legen, damit er meine, auch die Briefe schreibt. Ja? Ein bisschen überzogen gesagt, aber den stelle ich mir auch so als dynamischen Menschen vor. Die Welt Gottes ist bewegt. Die Welt Gottes ist Leben. Die Welt Gottes ist nicht stillstehender, eingefrorener Herrlichkeitszustand, sondern sie ist Leben, das sich entfaltet. Und da wird der Thron, das Zentralbild der Offenbarung geschildert. 42 Mal von 50 im Neuen Testament haben wir den Thron in der Offenbarung. Wir haben ihn als Gerichtsthron, wir haben ihn als Richterthron und jetzt am Ende haben wir ihn als Lebensthron, als Ausgangspunkt des Stromes des Lebens. Siehe, ich mache alles neu. Und dann haben wir zweitens die fruchttragenden Lebensbäume. 12 Mal bringen sie Frucht, das ist eine Explosion der Fruchtbarkeit. Ich habe ja von Landwirtschaft und Obstbau und Gartenbau keine Ahnung. Aber ich glaube, es gibt nirgendwo auf der Welt eine Region, in Afrika meine ich, war ich mal eine Region gewesen, wo man sogar 3-mal ernten kann, weil es klimatisch und der Boden und so gut ist. Aber soweit ich weiß, gibt es nirgendwo, nicht mal in den Gewächshäusern heute, die Möglichkeit, 12-mal im Jahr zu ernten. Eine Explosion der Fruchtbarkeit ist sicherlich auch eine Symbolzahl, aber vielleicht auch eine reale Zahl. Was glauben Sie, wenn man von der Frucht isst? Wenn schon die Blätter zur Therapie der Nationen dienen, was dann erst die Frucht? Ich weiß ja nicht, wenn Sie zu Hause einen Apfel- oder Birnbaum oder Kirschbaum haben, essen Sie die Blätter oder die Frucht? Eigentlich isst man ja die Frucht, oder? Stimmt's? Aber schon die Blätter haben diese Arzneiwirkung, diese Heilwirkung. Wie viel mehr die Frucht? Ich habe auch gern Asterix gelesen, es kam ja der neueste Band und da ist ja auch dieser Zaubertrank immer, ja? Und wenn Sie die Zaubertrank trinken, die Bewohner dieses kleinen gallischen Dorfes, da haben die ungeheure Kraft und Energie, aber nur für eine bestimmte Zeit, da müssen sie wieder trinken. Oder wenn sie Popeye geguckt haben, der hat immer mit dem Spinat, ja, und dann sind hier die Muskeln gekommen. Was glauben Sie, was es bedeutet, von diesen Früchten zu essen? Die Kraft, die Dynamik des Lebens Gottes kommt immer wieder neu in die Menschen. Das ist wirklich ein Wundermittel, eine göttliche Frucht. Lebensbäume, die Leben vermitteln. Und dann heißt es, wir haben es jetzt schon ein paar Mal kurz gestreift, drittens, die Nationen werden geheilt, sie werden therapiert. Es gibt Arznei auf dieser neuen Welt, im neuen Jerusalem. Die Blätter werden von Gott den Nationen verabreicht. Da gilt es noch was zu therapieren. Da gilt es noch etwas zu entfalten. Der Mensch hat wieder Zugang zum Baum des Lebens. Und die Bäume des Lebens hängen sicherlich am Baum des Lebens, der ihnen das Leben aus Gott gibt und göttliches Leben, Qualitätsleben vermittelt. Ständig fließen Gottes Kräfte und Leben in die Menschen. Und dann haben wir viertens noch die Dynamik des neuen Jerusalems. Die Knechte Gottes dienen und regieren. Aber hätten wir jetzt gern mehr gewusst. Was machen die eigentlich? Was gibt es da noch zu tun? Garten umgraben? Was muss man eigentlich in der neuen Welt noch machen? Und da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, dass wir gern den Fehler machen, dass wir sagen, ja, in der Welt Gottes, da wird gar keine Arbeit mehr sein. Das ist aber gar nicht der Fall. Sondern es gibt so etwas, eine Arbeit, die den Menschen erfüllt und zufrieden macht und beglückt, ohne Dornen, Disteln, ohne Schweiß und Tränen. Es gibt Dinge, die mache ich sehr gern, nur wenn der Druck dazu kommt und diese Dinge, dann wird es unschön, ja? Aber die neue Welt wird nicht im Nichtstun bestehen, sondern in der Potenzierung dessen, was der Herr bereits auf dieser fluchbehafteten Erde keimhaft hineingelegt hat. Das Wort für Gott dienen, das ist hier Latein, das ist eigentlich das, nicht der Sklavendienst, sondern die Verehrung, die Hingabe. Da müssen wir an den großen Gottesknecht denken, Jesus. Er hat allein und treu seinen Vater verehrt, seine Gebote gehalten, auf seine Stimme gehört, sein ganzes Leben in Übereinstimmung mit ihm geführt, ihn gepriesen. Sie werden im Sinne und im Auftrag die neue Welt bebauen, bewahren, regieren und Gott dienen. Kein Stillstand. Wo Gott ist, wo Gott wohnt, geht's voran, ist Leben und dynamische Bewegung. Kein Stillstand. Und bei uns? Wo Gott ist, stehen die Dinge nicht still. Selbst im neuen Jerusalem geht es noch voran, ist die Dynamik des Lebens ungebrochen. Ja, fast muss man sagen, ist sie noch stärker und kräftiger als je zuvor. Wir haben ja irgendwie den Trichter, dass wir denken, naja, also jetzt ist das Heiß- und Segenswirken Gottes ganz massiv. ist ja auch im gewissen Sinn was dran. Aber eigentlich ist es nur die Startrampe. Für uns ist es das Entscheidende, weil wir so wenig im zukünftigen Fang sind. Aber eigentlich ist von der Bibel her nur die Startrampe für das eigentliche Bleibende, das kommt. Für Gott geht es dahin und er sieht die Welt in Christus schon in diesem Zustand, in der Vollendung. Und das ist das wahre, das ewige Leben, das göttliche Leben, das Leben in göttlicher Qualität. Da geht's hin. Ich weiß nicht, ob wir dieses Leben ganz vergessen werden. Ich glaube nicht. Aber das wird minimal sein. Paulus sagt an einer Stelle im Korintherbrief, wenn du die beiden Dinge in die Waage legst, dann spielt das fast keine Rolle. Das ist die Startrampe für dieses große Leben. Und da wird Gott noch stärker und kräftiger wirken in den Menschen als je zuvor. Da werden wir Bauklötze staunen. Und da wird es wunderbar und herrlich sein. Und das alles beginnt mit dem Kind in der Krippe. Für den, der Augen hat. Für den, der die Dinge sieht. Von der Krippe geht eine Lebensdynamik aus, die nicht mehr zu bremsen ist, bis sie das ganze All erreicht und durchdringen wird. Begegnung mit Jesus bringt Dynamik auch heute schon ins Leben. Nicht erst dann. Wenn Sie wirklich Weihnachten feiern, dann ist es die neue, für den einen oder anderen Fall sogar die erstmalige Begegnung mit Jesus. Wenn Sie wirklich Leben, Entfaltung, Potenz des Lebens wollen, dann müssen Sie Jesus begegnen. Dann dürfen wir nicht an den Kerzen, an dem guten Essen, am Tannenbaum und all den Dingen stehen bleiben, sondern dann müssen wir zum Zentrum kommen, zu Jesus selber. Die Jesusbegegnung, die bringt Dynamik, die bringt Leben. Und wenn Ihnen geistliches Leben, geistliche Dynamik mangelt, wenn Sie eine geistlich gesehene, eingeschlafene Schlaftablette sind, dann brauchen Sie eine neue Jesusbegegnung. Vielleicht gerade an diesem zweiten Weihnachtstag oder in den kommenden Tagen. Und das Schöne ist, Jesus ist dazu bereit. Wie oft haben auch wir ihm die kalte Schulter gezeigt. Aber Jesus ist dazu bereit, uns zu begegnen. Und dann kann es gehen, wie es einmal Dr. Thyssen erzählt hat. Er war zu einer Evangelisation in St. Pauli. Und er war so eine Sache. Er erzählt unter anderem auch, dass der Polizist, der ihn begleitet hat, war auch viel Kriminalität und Gewalt dort war, dass er sagt, du, wenn Sie schmeißen, tief ducken. Und er hat erst gar nicht verstanden, was er meint, wenn Sie schmeißen. Ja, wenn Sie die Bierflaschen schmeißen, weil du da vorne von solchen Dingen redest. Tief ducken. Und er war bei einer Evangelisation in der Kirche und spricht über die Herrlichkeit Gottes und das Erbarmen Gottes und dass Jesus bereit ist, Menschen zu begegnen, sie zu verändern, Dynamik und Leben aus Gott in das Leben eines Menschen zu bringen. Und am Ende des Gottesdienstes kommt so ein mit so einer braunen Lederkluft angezogen, der stinkt schon ein paar Meter von entfernt, ja. Und Dr. Thyssen, er war ja ein Originalgottes, manche haben ihn ja noch gehört. Er sagt, er hat sich schon bereit gemacht, sich zu ducken, weil in der Bibel steht ja, wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt auch die linke hin. Aber wenn er vorbeischlägt, darfst du zurückschlagen. So Dr. Thyssen, ja. Jedenfalls, der kommt und er sagt, dass er das auch haben will. Dass er das auch haben will, diesen Frieden, dieses Leben, diese Begegnung mit Jesus. Und sein Leben war so ziemlich im Eimer, war so ziemlich kaputt. Drogen und Alkohol, Beschaffungskriminalität, Ehe kaputt, die Kinder wollen nichts mehr von ihm wissen. Und einer der Brüder nimmt ihn mit, gibt ihm ein Bett für diese Nacht. Und dann fängt er an, weil er diese Jesusbegegnung hatte und weil er immer wieder Jesus begegnet, sein Leben verändern zu lassen. Gehen also in die einzelnen Geschäfte, wo er auch was gestohlen hat. In einem Geschäft heißt, ja, Sie brauchen nichts bezahlen, kommen Sie nur nie wieder. Und es geschieht das Wunder, die Ehe kommt in Ordnung und er findet neuen Zugang zu seiner Familie. Und das alles aus der Jesusbegegnung. Dynamik, Heil, Leben und Frieden. Wollen Sie Jesus begegnen, neu begegnen? Manfred Sieboldt dichtet, in der Nacht von Bethlehem, da ist ein Kind geboren, Gottes Liebe kam zu uns, wir sind nicht mehr verloren. Jesus, Heil an der Welt, Jesus, Heil an der Welt. Wer du bist, Gott will auch dir begegnen. Er will jetzt dein ganzes Leben segnen. Lass ihn in dein Leben ein, denn du sollst seine Wohnung sein. Sein Licht wird dich erfüllen, Gott ist da. Aus der Jesusbegegnung kann man leben, kann man neu leben. Wo der Herr auf dem Herzensthron sitzt, können jetzt schon Ströme des lebendigen Wassers aus unserem Herzen in unser Leben und das fließen der Menschen, die uns umgeben. Wollen Sie das? Wollen Sie eine neue Jesusbegegnung? Warum setzen Sie sich nicht einfach heute Nachmittag hin und sagen das Ihrem Herrn? Ich will neu dir begegnen. Ich will neu mit dir anfangen. Ich möchte neu die Dynamik deines Lebens in meinem Leben haben. Und die Antwort Gottes ist nicht ein Tür zuschlagen und ich will nichts mit dir zu tun haben, sondern darauf habe ich schon lang gewartet. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist, um Sünder selig zu machen, dass du gekommen bist, um die Welt zu retten, dass du gekommen bist, um die Gemeinschaft wiederherzustellen, das zerrissene Tuch wieder zu verbinden, dass du eine Brücke geschaffen hast zwischen dieser großen Welt deines Vaters und unserer Welt der Sünde, des Schmutzes und des Elends. Und wir danken dir, dass du diese Dynamik der Liebe hast, dass du so bist, die Bewegung auf uns, auf deine Menschen zu, auch heute noch, dass dir jeder Einzelne wichtig ist, dass du um sein Leben weißt, dass du auf ihn wartest, dass du deine Arme offen hast und sagst, mein Kind, komm. Und dass dann neue Bewegung in unser Leben kommen darf. Bewegung des Lebens und Bewegung, die Frucht bringen darf durch deine Gnade in deinem Geist. Uns und anderen zum Segen. Ach, was ist es wunderbar, wie du dir das neue Jerusalem gestalten wirst und wie du dir heute schon ein Jerusalem in unseren Herzen bilden willst, wo du wohnst, wo du dauerhaft bist, nicht nur Gast, nicht nur Untermieter, sondern der Herr. Und so preisen und loben wir dich und rühmen deinen Namen. Niemand ist dir gleich. Und was du sagst, das geschieht. Und du sprichst, siehe, ich mach alles neu. Amen.